Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Als nächstes, jetzt ab 13 Uhr, Lesung und Gespräch mit Herr Professor Heinrich Franke zum Thema Strahlender Krieg, Karin Jobs 7. Ich übergebe hiermit.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass sich doch so viele Leute hier eingefunden haben. Ich möchte Ihnen eigentlich meinen Mann vorstellen, Herrn Erich Franke, der eine ganze Menge ganz tolle Bücher geschrieben hat, wie ich das jetzt behaupte. Und wir freuen uns vor allen Dingen, dass wir die Gelegenheit haben, hier mit unserem Verlag Afosoft und mit ihm als Autor eines der Bücher vorzustellen, beziehungsweise auch ein paar andere Sachen anzureißen, weil also das eine Buch, was jetzt hier auf der Liste steht, Strahlender Sieg, ist eines von insgesamt 9 Büchern mit, ich sage jetzt mal, den gleichen Hauptpersonen. Und die Vorstellung dieser Hauptperson, um was es geht und überhaupt, würde ich ganz gern direkt meinem Mann übergeben. Und er kann dann ein bisschen mehr dazu sagen. Und ich freue mich, dass er auch einfach einen Absatz aus dem einen Buch liest. Und dann kann man schauen, wie es dann da weitergeht. Und wir haben hinterher auch noch Zeit, nebendran am Stand, um weiter drüber zu reden. Sind Sie herzlich eingeladen. Dankeschön.
Ja, liebe... ja, liebe Gäste, Gästinnen und Gäste, na, geschlechtsneutral machen. Heute ist für mich interessant, denn anders als in meinen Vorlesungen haben wir die Damenquote, ist wirklich größer. Und das finde ich auch klasse so, obwohl wir ja eigentlich ein klein wenig technisch angehauchte Bücher haben. Ich kann es nicht leugnen, ich komme ein bisschen aus dem Gebiet, über das ich schreibe. Einmal die Science-Fiction-Kurzgeschichten, die sind ja da drüben. Und zum anderen habe ich mal eine Science-Fiction-Geschichte schreiben wollen, aber bei dem Versuch ist es geblieben. Meine Frau hat es in die Finger bekommen und hat gesagt, oh Mensch, sie ist Tatort-Fan, muss ich dazu sagen. Und da müsste man doch, kennt man da nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, ich konzipiere das ein bisschen um. Wir werden zur Buchmesse in Frankfurt, werden wir den Band 1 rausbringen. Also ein bisschen habe ich bei Spielberg abgeschaut. Der hat ja bei Star Wars oder sowas, George Lucas hat ja bei Star Wars ja auch mit Band 3 angefangen. Und wir haben also hier die aus der Reihe herausgenommen ein paar Bücher. Und zwar, die laufen unter dem Namen Karen's Jobs. Und heute möchte ich da unter dem Begriff strahlender Sieg was erzählen. Und das Wort strahlend muss man sogar ernsthaft nehmen, denn wir werden sehen, es geht um ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten. Ich muss dazu sagen, halt, das war vor Donald Trump, wo ich das geschrieben habe, weit vor Donald Trump. Ich bin Amerika-Fan, das sage ich davor. Deswegen kommt Amerika auch ganz gut weg bei der ganzen Geschichte. Übrigens auch Deutschland und allgemein die Nachrichtendienste. Wollen wir mal schauen, wie das Ihnen gefällt. Die Karen C. Mulladen, das ist eine Polizistin gewesen aus Alaska, bei Fairbanks, Alaska. Und die war dort bei der Kriminalpolizei Kriminalermittlerin. Und im Laufe dieses ersten Bandes, da geht es dann relativ turbulent zu, wird sie am Schluss angeworben von einem Nachrichtendienst, einem US-amerikanischen Nachrichtendienst. Ich nenne nicht, wer das ist, aber die Nebenstelle sitzt in Washington und sie ist sozusagen an der Außenstelle von Langley. Und wer das USA kennt, weiß dann, auf was ich andeute. Und die Karen wird dann losgeschickt, weil die Dienststelle hat die Aufgabe, amerikanische Hochtechnologie, US-Hochtechnologie, den Missbrauch von Hochtechnologie weltweit zu untersuchen. Und da die Karen ja neu in dem Geschäft ist, sorry, wenn ich ein bisschen da rumhinke, aber ich habe mein Bein gebrochen und das ist jetzt wieder zusammen langsam, wie Robocop innen drin da Teile, Stahlteile, aber das funktioniert. Ja, die Karen, die ist ja jetzt neu in dem Geschäft und anders als die ganzen anderen Agenten, so James Bond oder was, der darf dann auf die Bahamas und was der Kuckuck was alles. Und na, die Karen, die muss nach Erfurt oder nach München oder nach Frankfurt oder sonst was innerhalb von Deutschland. Meistens ist sie in Europa unterwegs. Und naja, gut, wollen wir mal schauen, was für ein Typ die Karen ist. Ich habe versucht, da draus ein bisschen glaubhaft zu vermitteln, wie sie so denkt. Weil sie ist im Grund ihres Herzens immer noch Polizist. Und selbst wenn sie in dem Nachrichtendienst, man liest ja immer mal wieder in so Verschwörungstheorien, zu was die Nachrichtendienste alles fähig sind, obgleich die Nachrichtendienste kreativer vorgehen dürfen vielleicht, hat die Karen immer noch den Polizist in ihrem Hinterkopf. Und jetzt in dem Band Strahlender Sieg, wollen euch verraten, wie der Anfang geht, da ist eine Szene drin, wo ich glaube, das charakterisiert sie ganz gut. Und zwar, sie hat lesen wir einfach mal rein. Karen C. Mulladen, alias Kathleen Muller, das ist nämlich ihr Tarnname, den sie benutzen muss, wenn sie außerhalb der Dienststelle unterwegs ist, duckte sich hinter dem Autowrack. Vor ihr lag die dunkle Straße zwischen den fünfstöckigen Wohnblocks aus schmutzigem rotem Backstein. Der Regen tropfte von den rostigen Feuerleitern. Irgendwo vor ihr, im grauen Dunst am Ende der Straße, hatten sich die Entführer in einer Hofeinfahrt verschanzt und warteten darauf, dass Karen ihren Kopf aus der Deckung steckte. Drei Subjekte waren es, das wusste sie. Und sie hatten einen Polizisten als Geisel genommen. Da, plötzlich, vor ihr, eine Bewegung. Eine dunkle Gestalt sprang von links in ihr Blickfeld direkt in Reichweite ihrer Glock 22, Kaliber 44. Im Reflex riss Karen die Waffe hoch, presste ihre beiden Fäuste zusammen, rechter Fuß einen Schritt vor, in W-Verstellung, Ziel nehmen, Finger am Abzug und plötzlich dröhnt ein Lautsprecher. Agent Mulladen, bitte sofort zum Telefon. Wieso muss ausgerechnet jetzt ein Anruf für mich kommen, schimpfte Karen ärgerlich. Dieser Schuss hätte bestimmt nicht gefehlt. Sie senkte ihre Waffe und schob die Sicherung vor. Verdammter Mist, ich hätte die Punkte jederzeit holen können. Inzwischen war die Szene auf der Videowand des Schießkinos weitergelaufen. Die Filmsequenz endete und die Szene auf dem Bildschirm gefror. Karen starrte auf die Leinwand und schüttelte dabei ungläubig den Kopf. Die Gestalt, die so unvermittelt vor ihr aufgetaucht war, entpuppte sich als dunkelhäutiges Kind. Gerade einmal 10 Jahre alt, im schwarzen Kapuzenshirt und mit einer roten Wasserpistole aus Plastik in der Hand. In der Stimme des Ausbilders schwang Mitgefühl. Ich schätze, dieses Mal küssen Sie das Telefon, Madam. Karen schien, als habe ihr Herz ausgesetzt. Langsam drehte sie sich um. Jesus, murmelte sie. Ich hätte bestimmt geschossen. Krampfhaft versuchte sie, ihr Zittern zu unterdrücken, während sie die Schießbahn verließ. Seit einem halben Jahr trainierte sie jeden Donnerstag auf der Anlage des FBI und das war in Washington ein ganz ungewöhnliches Privileg. Zu Hause in Fairbanks, da wo Karen früher einmal bei Alaska Bureau of Investigations ein Ermittlerteam geleitet hatte, da wäre sowas ganz normal gewesen. Aber das örtliche FBI-Büro und die State Troopers unterstützten sich oft gegenseitig. Hier in Washington aber, im Zentrum der Macht, da wachte jede Behörde eifersüchtig über ihr kleines Reich. So, das war so der Anfang. Sie spricht dann gleich mit ihrem jetzigen Vorgesetzten. Das war der Mann, der sie früher abgeworben hat von der Kriminalpolizei. Und der hat einen klasse Tarnnamen, John Smith. Natürlich ganz genial. Und die Karen wundert sich, also während der ganzen Reihe der Bücher, wundert sie sich, wie der wohl richtig heißt. Weil sie kennt also nur diesen Falschnamen. Und der John, der schickt sie dann nach Deutschland, weil es ist was passiert, wo sie dringend etwas tun muss. Und in Wirklichkeit, aber das verrate ich jetzt nicht, was da passiert, in Wirklichkeit ist das eine Falle. Das weiß aber der John nicht. Übrigens die Karen hat ja jetzt mehr als einmal in Europa gearbeitet und vor allen Dingen in Deutschland. Und naja, wir kennen doch alle aus der Tagesschau, wie eng die amerikanischen Behörden, die deutschen Behörden miteinander zusammenarbeiten. Und das ist ja eigentlich auch manchmal gar nicht so schlecht. Und bei der Gelegenheit hatte ich schon im ersten Band einen deutschen Agenten kennengelernt. War zwei Jahre älter wie sie, sympathisch, stammt aus Pullach, also aus einer Behörde in der Nähe von Pullach, München, also auch wieder bekannt. Die ist jetzt nach Berlin übrigens umgezogen. Und in Berlin sitzen jetzt eine Besprechung im Kanzleramt zusammen irgendwo in einem Kellergeschoss. Und da spricht also jetzt ein Oberstleutnant aus der ABC-Truppe auf der Videowand und sagt dann gerade, also mehr wie 93 Gramm des Stoffs Kobalt 60. Und Sie wissen vielleicht, wenn Sie in die Chemie gucken, Kobalt 60 ist rechtes Teufelszeug. Und wenn Sie heute lesen, dass das atomare Endlager ja gesucht wird, wo man die Stoffe nur 1 Million Jahre jetzt aufbewahren muss und bewachen muss, dann muss ich sagen, ist tolle Sache, gell? Weil 2000 Jahre ist jetzt Christi Geburt her, ne? Also so ungefähr. Gut, egal. Der Referent, ein Oberstleutnant aus der ABC-Truppe, deutet auf die große Videowand und blickt ins Auditorium. Martin Weilmann, das ist der andere Agent, lehnte sich in seinen bequemen ledernen Sessel zurück und versuchte, den Niesreiz zu unterdrücken. Der luxuriösen Ausstattung zum Trotz stand in diesem fensterlosen Besprechungsraum im Souterrain die Luft. Die Erbauer der Klimaanlage haben es wohl mit der elektromagnetischen Abschirmung etwas übertrieben, dachte Martin. Von Amts wegen kam er jetzt inzwischen viel häufiger nach Berlin. Doch Bundeshauptstadt hin oder her, Martin vermisste das Voralpenland. Und ganz besonders vermisste er Karen. Offenbar hatte er bei dem Gedanken an sie unwillkürlich gelächelt. Dr. Hubert Karmann, Staatssekretär im Kanzleramt, der die Sitzung leitete, war das prompt aufgefallen. In seiner Stimme schwang leichter Tadel. Langweilen Sie unsere Ausführungen, Herr Weilmann, oder möchten Sie eine Frage stellen? Martin Weilmann war viel zu lange im Geschäft, um sich aus dem Konzept bringen zu lassen. Er wurde oft als Verbindungsmann zu befreundeten Diensten eingesetzt und kannte die Spielregeln recht gut. Zuweilen fragte er sich, ob er nicht besser Psychiater, Seelsorger oder Jurist geworden wäre. Irgendwie tangierten alle diese Berufe sein derzeitiges Aufgabengebiet. Ja, ich habe in der Tat eine Frage, und zwar zur Menge der Stoffe. Sie sagten soeben, den Tätern in Mexiko sei lediglich 93 Gramm dieser radioaktiven Substanz in die Hände gefallen. Aus früheren Schulungen weiß ich, dass man zum Bau von Kernwaffen viel mehr Material Spaltbares braucht. Plutonium, hochangereichertes Uran, was macht die Gefährlichkeit einer derart geringen Menge aus? In Dr. Hamanns Augen blitzte ein Lächeln. Ihm gefiel, wie elegant sich Martin aus der Affäre gezogen hat. Der Oberstleutnant an der Videowand nickte. Ja, diese Menge reicht in der Tat nicht aus, um damit eine nukleare Explosion herbeizuführen. Deshalb nehmen viele Leute das Thema auch nicht ernst. Aber sie müssen bedenken, dass das Material sehr stark radioaktiv strahlt. Es ist zudem giftig wie die Höhle selbst. Und bereits geringe Mengen können Menschen schwer verletzen oder gar töten. Der Oberstleutnant machte eine Pause. Mischt man diese Substanzen mit konventionellem Sprengstoff, dann würde eine Explosion diesen Stoff über ganze Gebiete verteilen und dadurch atomar verseuchen. Wir nennen diese Sprengsätze deswegen schmutzige Bomben. Sie sind viel leichter herzustellen als echte Kernwaffen, denn man benötigt dazu kein waffenfähiges Material. Der Staatssekretär nickte leise. Wir sind überaus glücklich, dass niemand so etwas gemacht hat. Weiß man eigentlich, weshalb das so ist, Herr Staatssekretär? Wir können darüber nur spekulieren, Herr Weilmann. Die Psychologen glauben, dass selbst die Skrupellosen unter den Terroristen instinktiv davor zurückscheuen, einen ganzen Landstrich zu verseuchen. Kamann rieb sein Kinn. Diese Leute schützen oftmals religiöse Gründe vor. Und schmutzige Bomben haben wir als Diabolisches an sich. Teufelswerk. Wer weiß, vielleicht wollen diese Fanatiker auch nur vermeiden, dass die Anhänger merken, dass sie in Wahrheit fürs falsche Team spielen. Also so, das ist jetzt die Vorstellung von Martin Weilmann, ich will nicht verraten, wie die Story weitergeht, weil wir haben genügend von den Büchern da und im Internet kann man die auch kaufen, im Buchhandel kann man die kaufen, ganz normal. Aber es passiert jetzt Folgendes, die ganze Ermittlung, die spielt ein Stückchen weit in Venezuela, ein Stückchen weit dann auch in Amerika. Und jetzt ist es so, der Täter oder für den gehalten wird, ist ein Typ aus der deutschen Neonazi-Szene. Stellt sich dann aber raus, dass das alles Fake News sind, wie der Herr Trump jetzt sagen würde. Auf der anderen Seite ist es so, die wirklichen Täter, die haben einen sehr, sehr perfiden Plan. Man kann sich jetzt schon vorstellen, aus meinen Ausführungen eben, um was es dabei geht. Es geht tatsächlich um einen Anschlag eben auf den US-Präsidenten mit einer schmutzigen Bombe. Der muss natürlich verhindert werden, aber noch wissen die alle nichts davon. Und üblerweise wird der Martin Weilmann am Flughafen entführt. Die Kern bekommt es mit und versucht jetzt verzweifelt den Martin wiederzufinden, weil, naja, sie hat ja auch persönliche Gründe dafür. Und, das FBI und so weiter, die sagen, sie sind alle viel zu langsam. Die Kern hat aber in ihrer Dienststelle jemanden sitzen, der Telefonüberwachungen machen kann. Und jetzt muss man wissen, so wie es im Fernsehen dargestellt wird, so Telefonortung, so funktioniert es gar nicht. Aber ich habe mich da einfach leiten lassen davon, weil es dramaturgisch ganz gut passt. Und halt so, die Karen ist jetzt da unterwegs und versucht einen Menschen dort zu finden, der das Telefon von dem Martin Weilmann orten kann, damit die das wieder finden. Also das da vorne, das regt mich jetzt schon ein bisschen auf. Da. Naja, gut. Okay. Frank in der Zentrale bei ihm, der sagt, hast du überhaupt eine Vorstellung, was das heißt, also das Telefon zu orten? Dort telefonieren, dort am Flughafen, telefonieren tausende Leute gleichzeitig, mit deutschen Telefonen, mit englischen, mit hindustanischen. Wie soll ich denn, Frank, wir müssen den Mann wiederfinden. Er wurde entführt, die Entführer werden ihn töten, wenn wir ihn nicht befreien. Nur du kannst ihn. Gemach, Karin, gemach. Bleib cool, ich bin schon dran. Es wird ein paar Minuten dauern. Oh, verdammt, das ist ein Offizieller mit dem Status gelb. Hoffentlich hast du die Erlaubnis der Deutschen. Wenn wir ihn illegal abhören, dann zieht man uns das Fell über die Ohren, lebendig und langsam. Karen seufzte. Wie oft schon hatte sie sowas gehört? Klar, Frank ist eben eine Laborratte. Hochintelligent, fähig und sympathisch, aber zum Feldagenten wird er nicht tauchen. Viel zu viele Hemmungen, etwas Falsches zu machen. Und ich, dachte Karen plötzlich, hätte ich früher als einfacher Kriminalpolizist in Alaska nicht auch meine Bedenken gehabt? Und heute, da gehe ich über Leichen, ich lüge und betrüge. Und ja, dann stieß sie die Luft aus und richtete sich auf. Nein, es geht darum, Martin das Leben zu retten. Pfeif auf die Vorschrift. Frank, tu es, ruf mich gleich an, wenn du was findest. Ich brauche eine lückenlose Ordnung des deutschen Telefons. Ich verlasse mich auf dich. Damit trennte sie die Verbindung und sah auf die Uhr. Wählte eine neue Nummer. 6 Stunden Zeitunterschied. Dachte sie, hoffentlich ist er um diese Zeit noch im Büro. Sie meint damit den Staatssekretär, weil die hat den in einem vorigen Fall mal kennengelernt und der, sie erhoffte, der weiß ja, dass der in Geheimdienstfragen relativ pragmatisch ist und nicht so sehr auf die eingefahrenen Wege guckt. Büro des Staatssekretärs Dr. Kamann, Sie sprechen mit Holger Pons, was kann ich für Sie tun? Geben Sie mir bitte den Staatssekretär in einer dringenden Angelegenheit. Es tut mir leid, der Staatssekretär darf momentan nicht gestört werden, vielleicht Karen versucht, ihren Charme und alle Wärme, die sie momentan gar nicht fühlte, in ihre Stimme zu legen. Es ist wirklich sehr dringend. Ich sagte Ihnen bereits, dass es nicht geht. Und nun muss das Gespräch leider... Sonnesröte stieg in Karens Gesicht. Mit kalter Stimme fiel sie dem Assistenten in deutscher Sprache ins Wort. Das werden ein Teufel tun, Sie Betonkopf. Menschenleben sind in Gefahr. Wenn Sie mich nicht sofort verbinden, dann werden Kollegen sterben. Wenn das geschieht, dann komme ich persönlich zu Ihnen und schneide Ihnen Ihre verdammten Eier ab. Los jetzt. Karens Worte schienen den erwünschten Eindruck zu machen. Nach einem erschreckten Schnaufen dauerte es nur wenige Sekunden, bis der Staatssekretär sich meldete. Verzeihen Sie, wenn ich Sie störe, Herr Staatssekretär, doch wir haben hier ein riesiges Problem und brauchen dringend Ihre Hilfe. Damit stehen Sie nicht allein, Frau Müller. Auch wir haben gerade eine Krise und ich muss nachher im Kanzleramt Rede und Antwort stehen. Was haben Sie zur allgemeinen Misere beizutragen? Sir, ein ehemaliger Bekannter ist nicht planmäßig angekommen. Ich mache mir große Sorgen, denn wenn wir ihn nicht rechtzeitig finden, dann muss ich dem Kanzleramtsminister erklären, weshalb einer unserer Leute plötzlich unter Terrorismusverdacht steht, nachdem ich ihn in die USA geschickt habe. Sie können sich vorstellen, dass ich dieses Spielchen hasse. Herr Staatssekretär, das ist keine sichere Leitung. Doch ich versichere Ihnen, dass das keine kindische Retourkutsche ist. Sie wissen sicher, was ich meine. Wir setzen momentan alles dran. Ihr Deutsch ist übrigens ausgezeichnet, Frau Müller. Wir kennen uns und ich weiß, wie Ihnen gerade zumute ist. Waren das eben gerade Ihre Leute, die versuchen, das Telefon unseres gemeinsamen Bekannten anzuzapfen? Ja, wenn das in der letzten Minute der Fall war, ja, ich habe es veranlasst und ich bitte Sie nachträglich um eine Genehmigung. Ich habe das Ereignis selbst beobachtet. Verdammt, ich muss. Karen konnte ein Schluchzen nicht mehr unterdrücken. Dr. Karmann tat, als ob er nichts bemerkte. Ein Mann namens Fabian wird sich bei Ihnen gleich melden. Spannen Sie ihn mit Ihren Techniker zusammen. Aber Frau Müller, Sie haben lediglich 3 Stunden Zeit, nicht mehr. Danach muss ich im Kanzleramt Rede und Antwort stehen und berichten. Und es wäre für uns alle besser, wenn wir gute Nachrichten haben. Ich danke Ihnen. Ja, die Karen findet natürlich den Martin und es gibt also ein paar Mal ziemlich blutige Schießereien dann dort und so weiter. Ist ja eigentlich fast egal. Dieser Täter, der ja eigentlich für diese Terroristen eine schmutzige Bombe bauen soll. Wie schon gesagt, das ist ein deutscher Bombenbastler und der hat nicht alle Tassen im Schrank. Das muss man also da sagen, ist ein junger Kerl, den haben die angeholt und die Karen verletzt worden im Krankenhaus und die Karen will hinfahren und schauen, ob sie den schon vernehmen kann. Dummerweise ist Folgendes passiert. Ach, Sie sind spät dran, sagt jetzt die Krankenschwester. Ihre Kollegen sind bereits vorausgegangen. Karen schluckte. Ihr Herz machte einen erschreckten Sprung, doch sie versuchte wenigstens äußerlich ruhig zu bleiben. Kann man ja vorstellen, was das für Kollegen sind, die jetzt zu dem Zeugen, zu dem einzigen Zeugen gehen wollen. Waren das die Kollegen von? Ja, Homeland Security. Die Cops haben die ganze Nacht vor seinem Zimmer gewacht. Und jetzt, wo ihre Kollegen gekommen sind, da können die wenigstens ein klein wenig ausspannen. Karen achtete nicht weiter auf die philosophischen Gedanken der Krankenschwester. Sie unterdrückte einen wütenden Aufschrei und rannte zur Treppe. Harper, das ist dieser Ding, der läuft in den USA unter dem Namen Harper, liegt schließlich im ersten Stock und der Aufzug erschien Karen viel zu langsam. Auf der Station blickte Karen sich gehetzt von rechts nach links und versuchte sich zu orientieren. Dann sah sie plötzlich einen bulligen Kerl im schwarzen Anzug, der mitten auf dem Gang von dem Krankenzimmer stand. Den kannte sie schon von einem anderen Mordversuch her. Karen riss ihr Telefon aus der Tasche. 8 Uhr in New York, das ist 14 Uhr in Deutschland, dachte sie. Hoffentlich macht der Operator nicht gerade jetzt Mittagspause. Operator, Vertretung Frankfurt, diese Leitung ist nicht sicher. Mir ist egal, ob sicher oder nicht. Wiederholen Sie sofort John Smith aus New York und am besten auch Steve Osman in die Konferenz. Können Sie auch Martin Weilmann? Ja, steht auf der Liste. Und bitte schnell, es brennt. Zeichnen Sie alles auf. Läuft die ganze Zeit. Karen achte nicht weit auf die Stimme aus dem Telefon. Der bullige Kerl, diese schiefe Nase, diesen Typen habe ich schon gesehen. Karen kniff die Augen zusammen. Das war eindeutig einer der Kerle, die mich in Deutschland aus dem BMW raus angegriffen haben. Aber jetzt, der Gangster hatte sie erkannt. Er stieß einen Schrei aus und begann an seinem Schulterhalfter zu nesteln. Karen lächelte grimmig. Alle möchtegern Agenten finden solche Schulterhalfter cool. Doch um seine Waffe rasch zu ziehen, da waren sie wirklich keine gute Idee. Karen drehte sich zur Seite, zog ihre eigene Waffe aus der Hüfte, aus dem Halfter an der Hüfte. Noch während sie die Sicherung zurückschob, schrie sie: Waffe weg, du verdammter Mistkerl. Dieser Kerl hat versucht, in Deutschland mich zu töten, und bestimmt ist es einer der Täter, die versucht haben, Martin bei lebendigem Leib, einen in den Kopf, dachte Karen, und dann zweite in die Brust. Doch der Polizeileutnant in ihr hielt entgegen: Du brauchst erst seine Aussage, du dummes Luder. Tod nützt dir überhaupt nichts. Plötzlich öffnete sie die Tür an einem Krankenzimmer und eine Schwester schob einen Wagen heraus mit Medikamenten und Schüsseln vor sich. Kaum hatte sie Karen und ihren Gegner gesehen, die sich wie bei einem Pistolenduell gegenüberstanden und anstarrten, da stieß sie auch schon einen lauten Schrei aus und den Wagen weg, und als sei sie eine Feuerwehrsirene. Dabei blieb sie mitten auf dem Gang stehen und versperrte Karen so das Schussfeld. Ihr Gegner wartete aber nicht, sondern warf sich herum und suchte sein Heil in der Flucht. Das geht im Krankenhaus so weit, der Harper entkommt, die Karen läuft dem hinterher, und die Polizisten denken natürlich alle, sie ist ein Attentäter. Und schnell, 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 rief Karen keuchend. Schnell, die fliehen jetzt hinaus. Ich habe ein Auto, wir müssen es erreichen, bevor sie uns kalt machen. Karen flehte unhörbar, dass Hartner unbedarft genug war, ihre dünne Story zu glauben. Tatsächlich hatte sie Erfolg. Wo? Zaghaftes Stimmchen, dachte sie, das passt zu seinem Aussehen. Der Seitenstraße, Parkplatz, der Parkplatz ist auffällig, keuchte Karen. Gemeinsam rannten sie zu ihrem Nissan. Nur langsam beruhigte sich Hartners Atem wieder. Schließlich räusperte er sich. Wer bist du eigentlich? Karen lachte. Ich bin die gute Fee, du kannst mich Kathleen nennen oder Kathy, wenn das sehr lieber ist. Nun habe ich endlich wieder meinen Alias, dachte sie. Jetzt bleibt nur noch die Frage, welche Geschichte ich ihm verkaufe. Was würde der Kerl mir glauben? Ach, was tun wir nur, Casey? Wir müssen erst mal raus aus der City und so schnell wie es geht über die Staatsgrenze. Und selbst das wird uns wenig helfen, weil die haben Funkgeräte und die reden bestimmt schon miteinander. Warum? Ja, deine Freunde sind wohl ziemlich sauer auf dich. Naja, in Deutschland hat man mir gesagt, du wärst an irgendwas Wichtigem dran. Weswegen wollen sie dich denn observieren? Hartner verdrehte seine Augen und stöhnte. Die da oben, die machen immer, was sie wollen, und sie werden uns finden. Ja, wie denn? Sie beobachten uns, immer, überall, von Satelliten, von Drohnen, aus dem Internet, über Funk und jetzt auch noch über die Stromleitung. Computer, Mobiltelefone, Fernseher, ich sag sogar die Kühlschränke, alles hat Kameras heute. Kerstin, hast du das nicht gewusst? Das sind nämlich die Schlimmsten, die Kühlschränke. Die sehen harmlos aus, aber beobachten uns alle. Karen hörte dem Wortschwall eine Weile zu, dachte, herrje, ein Bombenbastler mit Verfolgungswahn arbeitet für eiskalte Terroristen, was für eine tödliche Mischung. Ja, und da habt ihr euch dann gedacht, man müsste etwas dagegen tun. Nicht die Bohne, die von NEON, das ist diese Organisation, von denen der Hartner glaubt, dass er angeheuert worden ist, waren doch alle nur Weicheier. Das waren alles nur Weicheier. Denen geht es nur darum, Ausländer umzubringen. Naja, und so weiter und so fort. Naja, gut, die Leute gehen, die schaffen es, wegzukommen, aber nur bis zu so einem Waldparkplatz. Wenn Sie USA kennen Sie ja immer am Highway neben, sind so, da ist ein McDonald's oder irgendein Ding, ein Motel meistens dabei. Und die sitzen jetzt also da zusammen. Und sagt nur, ja, er hat einen Quadrocopter gebaut. Der Quadrocopter ist nämlich das Schlüssel für das Attentat. Das bekommt man aber erst aus dem Buch so richtig raus. Ja, ich will die Pointe nicht verraten dabei, aber es ist halt eben so, der Hartner und die Kern, die werden jetzt auch nochmal angegriffen. Da geht ein ganzes Motel zu Bruch letztendlich. Und naja, gut, es geht gut aus, das darf ich jetzt schon mal verraten, weil es gibt ja natürlich noch ein Band 7, 8, 9. Der 9 ist noch nicht raus, der 8 steht bei uns drüben. Das ist der Tag des Affen. Ich hoffe, ich trete nicht einem militanten Tierschützer zu nahe, weil da geht's da drum, ein bisschen spielt es in der Szene drin. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Das geht jetzt heute um den Kerns Jobs, um den strahlenden Sieg. Strahlend halt, wegen dem strahlenden Material. Und ansonsten finde ich es klasse, wenn wir uns vielleicht nachher noch sehen. Ich bin noch eine Weile am Stand drüben, auf jeden Fall. Wenn Sie noch Lust haben, kommt es einfach vorbei, da können wir auch noch in anderen Büchern schmökern. Ich bedanke mich bei Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.